Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Professor Cordula Meckenstock zu Gast. Und das Thema Werte ist für sie wirklich ein Heimspiel. Als Chief Responsibility Officer sorgt sie beim Pharmaunternehmen Grünenthal für ethisch korrektes Handeln. Und als Honorarprofessorin an der Uni Leipzig denkt sie auch noch theoretisch über Ethik nach. Wir sprechen in dieser Folge über das Fliegen, über Mut und Überwindung, darüber, warum es so schwierig ist, ehrlich in den Spiegel zu schauen und wie man in einer Welt der Informationsflut seine Gedanken klar ordnet. Hallo Frau Meckenstock, ich freue mich sehr, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind.
Vielen Dank, ich freue mich, Dito.
Frau Meckenstock, wir haben ja schon kurz im Vorgespräch gesprochen, dass dieser Podcast sich um Werte dreht. Ich habe schon in Ihrem Lebenslauf gelesen, dass Sie unglaublich viele Tätigkeiten hinter sich haben, wo Sie ganz oft mit dem Thema Werte konfrontiert waren. Deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf dieses Gespräch. Und wie alle anderen Gäste haben Sie auch drei Gegenstände mit dabei. Und jetzt bin ich schon gespannt, was Sie uns als erstes vorstellen. Was ist der eine Wert, mit dem Sie hier ins Rennen gehen wollen?
Der erste Wert, mit dem ich ins Rennen gehen möchte, der verkörpert sich durch mein Aviation-Headset. Und zwar habe ich 2019 einen Pilotenschein gemacht und für mich verkörpert das Headset stark den Wert Mut. Und wohlgemerkt eben Mut und eben nicht Größenwahnsinn oder Selbstüberschätzung, denn für mich hängt das Selberfliegen ganz stark mit Mut und auch Respekt zusammen und eben sich nicht selber zu überschätzen, sich was zu trauen, aber auch stark zu wissen, wo man den Co-Piloten braucht und wo die eigenen Grenzen so sind und dass man das einfach nicht perfekt kann und immer weiter lernt. Also da sagt man auch, das finde ich ganz schön, wenn man die Pilotenlizenz erwirbt, dann kann man anfangen zu lernen, richtig? Und das gefällt mir als Bild und das ist auch ein Wert, der mir unheimlich wichtig ist. Mut braucht man ja eigentlich zu allem, was Besonderes ist, wenn man sich und andere bewegen möchte, da braucht man immer Mut.
Aber auch, wie Sie es jetzt schon angedeutet haben, so eine gewisse Portion Selbsteinschätzung, Selbstreflexion, weil man ja wissen muss, wann geht man, wann startet man nicht, passen die Umstände, richtig? Das ist ja auch viel damit zu tun, wie man sich selber reflektiert.
Ja, also das ist wirklich eine, denke ich, der Grundvoraussetzung für sicheres Fliegen, das dann auch Spaß macht, weil man dann nicht die ganze Zeit da in Todesangst durch die Gegend eiert, dass man wirklich plant, eben dass man Situationen gut einschätzt und was mir total gut gefällt, auch schnell entscheidet. Also Fliegen hat ganz viel mit Entscheidungsfreude zu tun und auch Entscheidungen zu fällen üben. Und hinterher, man macht nach jedem Flug, auch während der Ausbildung und auch später mit dem Co-Piloten, immer ein Debriefing und sagt halt, was war gut, was war schlecht, was würde ich genauso wieder machen und wo würde ich nächstes Mal anders entscheiden. Und ja, gerade in unseren Berufen geht es ja auch viel um Entscheidungen, Mut zu richtigen Entscheidungen, Mut auch zu mutigen Entscheidungen und Mut dazu, das nächstes Mal anders zu machen. Insofern sehe ich da ganz viele Parallelen und es ist schön, das in so einer sozusagen anderen Tätigkeit nochmal neu zu lernen und dann zu sehen, ja, in Entscheidungen und die auch schnell zu treffen und vielleicht aber auch mal anders, als man es das nächste Mal machen würde, auf so einem anderen Feld sich da auszutoben, ist ganz toll.
Ich kann das alles sehr gut nachempfinden, denn ich habe selbst einen Gleitschirmflugschein. Das ist nicht ganz das Gleiche, aber es gibt doch ganz viele Parallelen, weil auch da ist natürlich das Thema Mut und auch die Frage, was hat man daraus gelernt? Manchmal muss man sich auch schnell umentscheiden. Man ist mitten im Flug und denkt sich, oh, Wetter hat sich verändert, ich muss mich anpassen. Ist das bei Ihrer Fliegerei auch so, dass es viel Flexibilität auch erfordert in den Reaktionen?
Ja, ganz doll. Also ich habe eine Sichtfluglizenz und sagen Sichtflug mit typischerweise Cessna bedeutet eigentlich vor allem Meteorologie und Navigation. Also man muss sozusagen wissen, in welchem Wetter man da rumfliegt und wo man überhaupt ist. Und ich glaube, das ist genau, wie Sie das beschreiben. Man muss sozusagen das Fahrwasser oder eben die Fahrluft, die Fliegluft kennen und sich darin dann eben flexibel und agil und sicher bewegen. Und das wird natürlich auch immer besser und es macht immer mehr Spaß, je mehr man merkt, so ich kann damit irgendwie auch umgehen. Aha, jetzt ist das anders, dann reagiere ich so. Und gute Planung und gutes Mitdenken sind dann so ein bisschen die sichere Plattform, auf der man da seine Kür vollführt. Das finde ich auch stark, erinnert mich stark daran, wenn man einen Job sehr gerne macht, ist es ja meist so, dass man denkt, man kann das fachlich und dann kann man sich eben auch mehr zutrauen und sagen, und jetzt mache ich mal was Komplexeres, denn ich habe ein Fundament, auf dem ich stehe und auf Basis dieses Fundaments kann ich halt flexibel agieren, reagieren, Sachen vorantreiben, eben Entscheidungen treffen und mache das aber eben nicht größenwahnsinnig und auch mit Respekt, aber ich traue mich auch mal was und evaluiere hinterher, wie das jetzt gelaufen ist.
Und wann haben Sie begonnen zu fliegen? War das so ein Kindheitstraum, wie das bei vielen Piloten ist, die das schon immer wollten? Oder war das was spät kam, wo Sie vielleicht auch überwinden mussten? Mut hat ja auch manchmal mit Überwindung zu tun und sich was zu trauen, obwohl man doch so ein bisschen ein flaues Gefühl hat im Magen, sage ich mal.
Also ich fand Fliegen immer schon toll. Also die Welt von oben zu sehen, das hat mich immer total begeistert. Und es kam dann wirklich relativ spät in meinen 30ern, dass mich ein ehemaliger Kollege, der sogar auch Mitinhaber meiner Flugschule ist. Und er hat mich oft mitgenommen auf Dienstreisen nach Lateinamerika, wo er eben der zuständige Vorstand war. Und ich sollte mir die verschiedenen Tochtergesellschaften immer gleich mit ihm angucken, dass wir sehen eben, ob da was im Argen liegt, wo man ein Auge drauf haben muss. Und dann hat er mich auch oft mit zum Fliegen dort genommen. Und dann meinte er dann so irgendwie, warum machst du nicht selber einen Pilotenschein? Und ich wäre jetzt nicht so direkt auf die Idee gekommen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, irgendwie klar, warum eigentlich nicht? Wo steht denn geschrieben, dass man es nicht machen sollte? Und habe halt angefangen und habe den Schein 2019 gemacht. Das hat so anderthalb Jahre gedauert. Und überwinden musste ich mich total der technischen Sachen wegen. Also habe ich schon echt mit den Ohren geschlackert, weil man die Theorie, das ist schon Aerodynamik, das sind dann die verschiedenen Bauelemente eines Flugzeuges. Da eben, wie funktioniert ein Ottomotor und was für Schaltkreise hat man? Und Meteorologie und Funknavigation, das macht man jetzt das ja eher als Juristin nicht jeden Tag. Und dann sind das halt viele Männer vor allem, die das machen und die das alle können. Und dann sitzt man da und darf sich irgendwie auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil die es natürlich viel schneller und besser sofort kapieren, wenn das irgendwie Luftfahrtingenieure sind. Aber irgendwie lernen kann es halt jeder. Und dann muss man eben sagen, dann brauche ich halt am Anfang länger, aber irgendwie können werde ich das schon. Und das ist auch bis heute, wenn man funkt und offenbar eine Frau ist als Pilotin, dann denkt man manchmal, die rufen gleich die Feuerwehr an und machen schon mal den Löschschaumteppich bereit. Das ist schon noch eine Männerdomäne, aber also umso mehr kann man das dann ja auch mal als Frauenangriff nehmen. Und Frauen fliegen insgesamt, das ist wirklich so, dann eher, wenn sie es können, schon auch sicherer. Also das ist, sag jetzt nicht ich, sondern sagen viele, die das beobachten. Das hat auch mit diesem, was traue ich mir zu und wann fühle ich mich sicher und dann mache ich es aber so richtig toll und flexibel und nicht, ich fliege mal los und oh doch umdrehen und ui funken konnte ich noch nie so gut. Das ist, finde ich, bei Frauen fliege ich auch gerne mit.
Das heißt, es passen alle Parallelen zum Thema Frauen in Führungsjobs, das Sie bestimmt auch aus der Universität kennen, richtig?
Ja, aber eindeutig.
Sehr schön.
Ja, wirklich eindeutig. Ist wirklich hochinteressant. Eindeutig, ja.
Sehr, sehr spannend. Und sagen Sie, wäre es nicht immer dann spannend, wenn Sie in Konflikt geraten? Nun ist ja Fliegen gerade ein Thema, das durchaus in Kritik geraten ist, spätestens seit Fridays for Future. Die sagen, Fliegen schädigt die Umwelt. CO2-Ausstoß ist ja nicht ganz gering. Wie gehen Sie mit dem Thema um oder ist das für Sie ein Thema?
Das ist natürlich ein Thema, weil ich ein sehr politisch interessierter Mensch bin und sozusagen jegliche öffentliche Debatte verfolge. Ich denke, wie vielen Sachen, das ist ein großes Problem der Menschheit, das wir lösen müssen. Menschsein bedeutet aber auch eben Hobbys zu haben, sich zu entfalten, Neues zu entdecken. Und ich denke, auch da gilt so, dass eben Das Mittelmaß ist sicherlich wichtig und ich finde, das gilt für jegliche Fliegerei, sowohl die Hobbyfliegerei wie dann, also ist immer mein Paradebeispiel, die Flüge zwischen Berlin und Bonn. Da denke ich auch, dann könnte man jetzt auch mal langsam drüber nachdenken, die verschiedenen Ministerien in Bonn bahntechnisch gut zu erschließen oder auch mal zuzumachen und viel also ich glaube, es gibt wirklich viel, viel unnütze Fliegerei, die total zu Recht kritisiert wird. Dann braucht man aber auch Alternativen und die ist einmal ein ganz, ganz gut ausgebautes Bahnnetzwerk. Ich fahre selber, wenn ich kann, Bahn. Da hat man natürlich auch oft unangenehme Überraschungen. Und ich glaube, mit dem Fliegen, wie mit allem, da muss man Kerosin vernünftig besteuern und dann wird damit, das ist ja schon dann auch marktwirtschaftlich, denke ich mal, der Mechanismus, der dann eintreten wird. Ich selber fliege beruflich auf mein eigenes Budget und ich fliege dann jetzt nicht irgendwie sinnlos First Class nochmal hier und da durch die Welt. Ich habe das, denke ich, bisher immer, da kommen wir auch zu den Werten verantwortungsvoll gehandhabt, dass man sagt, das ist ja wie mit allen Ressourcen in dieser Welt, macht es Sinn, die jetzt einzusetzen? Und ich finde auch, für Kultur, für einfach Spaß, für Freizeit darf man auch Ressourcen einsetzen. Man sollte es halt eben mit Augenmaß tun. So verfolge ich, sagen, oder so übersetze ich die Debatte auch für mich. Es ist für mich auch nicht alles nur noch Klima. Ich komme ja aus dem Menschenrechtsbereich, bin bei Amnesty International, seit ich 15 bin, und finde zum Beispiel Menschenrechte auch unheimlich wichtig. Also es bringt sozusagen, es hört sich jetzt zu flapsig an, es bringt keinem was oder ist auch nicht schön für Menschen in einer ganz tollen Umwelt, in einem diktatorischen, unterdrückerischen Regime zu leben. Das darf man auch nicht vergessen. Und wo wir beim Fliegen waren, neueste Eklat mit der Flugzeugentführung, würde ich es auch nennen, wo der Blogger da vom Himmel geholt wurde. Das finde ich ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wichtig es immer noch ist, die wirklich grundlegendsten Freiheitsrechte zu schützen und dass wir noch nicht so weit sind zu sagen, wir stürzen uns nur auf den Klimaschutz, weil ja die Menschen, die bei einem recht menschenzentrierten Weltbild, was in Demokratien ja auch herrscht, weil die Menschen jetzt schon so geschützt sind, dass man da gar keinen Gedanken mehr dran verschwenden muss. Ich finde, so weit sind wir noch lange nicht, wie man sieht, selbst in der EU und in unmittelbaren Anrainerstaaten oder auch in Staaten, die der EU angehören, gibt es da noch unheimliche Konflikte, die es auch zu diskutieren und auszufechten gilt.
Und auch gerade in dem Kontext zeigt sich ja, dass es immer noch sehr, sehr viele sehr mutige Menschen gibt, gerade in den Ländern, wo es eben nicht so leicht ist, seine Stimme zu erheben, sich trotzdem zu trauen und rauszugehen. Man sah das ja jetzt auch bei den ganzen Pride-Demonstrationen etc. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, dass da gerade die jüngere Generation wirklich Flagge zeigt, jetzt bei Pride sogar im wörtlichsten Sinne.
Ja, das finde ich auch beeindruckend und das finde ich auch immer toll, gerade wenn so geschimpft wird, ne, und die wollen nur noch Work-Life-Balance und sich amüsieren und Politikverdrossenheit, das finde ich wirklich überhaupt nicht. Gerade eben jetzt, wenn es um politischen Aktivismus geht, der ja eben oft wirklich mit Journalismus, Blogs und so weiter zu tun hat und dann eben nicht zu sagen, na gut, dann wird der mir eben zugemacht, sondern da weiterzumachen, das sind oft die zwischen 20- und 30-Jährigen, das finde ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert und denen tut man unheimlich Unrecht, wenn man da immer nur draufhaut und sagt, die würden ja gar nichts mehr machen. Das finde ich, stimmt wirklich gar nicht.
Sind Sie selbst mal in eine brenzlige Situation geraten aufgrund Ihres Engagements zum Beispiel für Amnesty International? Sie sagen auch, Sie waren mit 15 schon aktiv.
Ich habe immer ein bisschen drauf gewartet, weil ich die China-Gruppe geleitet habe. Und beruflich, war immer durchaus China relativ skeptisch gegenüber eingestellt, aus diesen politischen Gründen und auch Aktivitäten. Und musste beruflich dann nach China das erste Mal, ich glaube mit Anfang 30. Und war immer gespannt, ob ich ein Visum kriege oder nicht und wie das dann vor Ort ist. Da ist nichts passiert. Ich habe aber wirklich fast damit gerechnet, dass sie irgendwelche Hintergrundchecks machen oder Fragen stellen. War dann nicht so. Und ansonsten, dass mir daraus Nachteile erwachsen sind, nein. Also bei meinem jetzigen Job zum Beispiel, bei meinen Einstellungsgesprächen, hat unser CEO halt gelacht und meinte, naja, irgendwie Amnesty International und Pharma, sind Sie sicher? Und habe ich gesagt, ja klar, so, umso mehr. Und das war natürlich, das war kein Nachteil, das fand ich auch irgendwie schön, dass er das direkt angesprochen und auch gesehen hat, dass eben ich da engagiert bin und mir Werte wichtig sind offenbar.
Aber das würde mich jetzt auch interessieren. Wie passt Amnesty International und Pharma zusammen? Das interessiert wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer.
Ja, mich interessiert das auch jeden Tag. Und sozusagen mein Werdegang jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber, eben das erste Mal auch, dass ich in einem Pharmaunternehmen in der Tat arbeite, im Bereich Compliance und Ethik, passt da wunderbar zu. Ich habe sozusagen mit Legal Compliance begonnen, da hatten wir auch Baustellen. Pharma ist ja natürlich besonders gefährdet, weil große Summen ausgegeben werden und auch ausgegeben werden müssen für die Kooperation mit dem Gesundheitssektor. Das ist ja schon eine, sagen, Spagatbranche, wo man sagt, eigentlich wäre es fast sinnvoll, dass der Staat das Thema Gesundheit ganz an sich zieht. Dann wissen wir alle, dass auch gerade Forschung und Entwicklung, gute Vermarktung, dass da Staaten teilweise auch überfordert sind, aber selbstredend, und da bin ich eine große Befürworterung, das eng und gut regulieren. Also man ist in einem Spannungsfeld zwischen den freien berufenden Ärzten, die das auch ganz wichtig finden, dass sie einen freien Beruf ausüben, dann den Krankenkassen und Krankenversicherern und um die es ja eigentlich geht und auch immer mehr gehen sollte, die Patienten. Und das Spannende an Pharma ist, dass eigentlich ja keiner sein eigenes Geld ausgibt. Das ist wirklich eine Branche, wo das extrem auseinanderfällt. Sagen Entscheidungsprozesse, die Flüsse von Entscheidungen, die Flüsse von Daten und die Flüsse von Geld. Das liegt halt nie übereinander. Also sozusagen auch die Motivation, da muss man immer noch mal extra drüber nachdenken, wer da eigentlich was auf wessen Rechnung tut und was da noch eine Rolle spielen könnte. Und Menschenrechte im Bereich Pharma sind natürlich ganz stark, fast noch mehr als auf der Lieferkettenseite, auf der Patientenkette verortet. Insbesondere, wenn es darum geht, eben den informierten Patienten als Menschenbild zu haben und auch sicherzustellen, dass man eben ethisches Marketing macht, dass man wir stellen halt zum Beispiel starke Schmerzmittel her, Opioide, unheimlich wichtig für viele Patienten, die würden sich halt umbringen, wenn sie kein Schmerzmittel hätten. Andererseits, wenn man es halt verharmlost und sagt, ja, nehmt das mal, wird euch schon helfen und dann die Leute in Abhängigkeit und Unglück stürzt, ist das ganz, ganz furchtbar und sagen direkt menschenrechtlich relevant, weil es um Selbstbestimmung geht, um freien Willen, um einen funktionierenden Körper und Geist. Und wir sind sozusagen von der eben dieses, wer zahlt was an wen und warum eigentlich und mit wem kooperieren wir, zu welchem Preis, noch eine Ebene weiter jetzt gegangen. Und ich bin jetzt Chief Responsibility Officer, weil uns das ganz wichtig war, auch die Funktion so zu benennen. Und ich leite auch seit kürzerem das Corporate Responsibility Programm, weil wir gesagt haben, man muss da halt wirklich strategisch und ganzheitlich drauf gucken. An die Gesetze sich zu halten ist eins, sollte selbstverständlich sein, ist auch oft einfach total kompliziert in regulierten Branchen. Das kennen Sie ja auch aus dem Bankensektor. Dann liegt eine Ebene drüber, sozusagen die ethische Dimension. Was für einen Ordnungsrahmen schafft man sich selber im Bereich, wie geht man mit Daten um? Wie geht man eben mit Kooperationen um? Wie geht man mit Bioethik um? Wie forscht und entwickelt man? Um welchen Preis? Wo bekommt man Proben her von menschlichen Zellen und so weiter? Und das Ganze macht dann ja eigentlich Sinn, wenn man sagt, was ist denn strategisch bei uns unsere Mission, Vision, unsere Unternehmenskultur, wie wir in allem, was wir tun, unsere Form von Verantwortung da direkt mitdenken und auch so handeln. Eben im Einklang mit den Gesetzen, im Einklang mit unserem eigenen Ordnungsrahmen und das Ganze dann eben strategisch auch zusammenführen. Und das hat genau unmittelbar, finde ich, ganz viel mit Menschenrechten zu tun an allen Ecken und Enden. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich da, wo ich immer beruflich sein wollte, dass man sagt, eben man guckt nicht nur auf die Gesetze, sondern man guckt halt eigentlich zwei Ebenen höher und definiert eben ein Programm, was eben nicht eine reine auf Gewinnerzielung, was ja völlig legitim ist als Unternehmen, ausgerichtete Strategie ist, sondern sagt, ich werde eben aktiv in der Welt und nicht nur reine Nachhaltigkeit bezogen auf Ressourcen, die ich verbrauche, sondern auch was für Auswirkungen sind denn durch mein Tun vorhanden und wie stelle ich sicher, dass diese Auswirkungen eben unterm Strich positiv sind und nicht negativ. Wenn man eben als Pharmakonzern da irgendwie seine Produkte an den Mann bringt, hat man ja unterm Strich, würde ich mal sagen, eine negative Bilanz und keine positive. Wenn man da vorsichtig mit umgeht, die Patienten informiert, die Ärzte gut informiert und einiges auch vielleicht mal nicht macht einfach, kann man durchaus dann eine positive Bilanz auch in dem Verantwortungssektor erzielen.
Nun gibt es ja eine Debatte, die natürlich gerade virulent ist auf der ganzen Welt, nämlich die um das Thema Impfstoff. Da würde mich jetzt interessieren, wie Sie da drauf gucken. Denn auch das ist ja ein Thema, das durchaus Menschenrechte tangiert und zwar nicht zu knapp, würde ich mal sagen. Und spannend finde ich gerade, dass die Industrieländer ja offensichtlich jetzt genug Impfstoff haben, während es ganz viele Länder gibt, die nicht so viele Ressourcen haben, die sich ganz hinten anstellen müssen. Wie blicken Sie da drauf und wie könnten wir da als globale Gemeinschaft einen Schritt weiterkommen?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, auch ein wahnsinnig komplexes. Ich finde daran jetzt interessant, dass es ja jetzt so weit wäre, das war ja auch bei der AIDS-Medikamentendebatte irgendwann so weit, dass man über die Welthandelsorganisation, die WTO, dieses TRIPS, also Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights eingeführt hat, wo man eben ja Zwangslizenzen vergeben kann, wenn eben die WTO-Mitglieder sagen, jawohl, das macht jetzt Sinn. Hierbei finde ich jetzt schon wichtig, das hat auch unsere Kanzlerin euch mal ganz gut gesagt, dass es ja auch nicht reicht zu sagen, da habt ihr, also entweder sind die Patente weg, jeder kann mal machen, oder da habt ihr halt eine Zwangslizenz, viel Spaß. Das ist ja unheimlich komplex, den Impfstoff auch zu produzieren. Und auch da finde ich, ist, wie generell bei der Corona-Debatte, finde ich, wenn man das wirklich und ehrlich und klar gesamtheitlich diskutiert hat, das ja ganz viele Aspekte. Und es hat eben nicht nur den, wir fühlen uns jetzt mal gut und wohl und geben denen mal eine Zwangslizenz und dann können die ja mal selber machen, sondern das hat ja wirklich ganz viel damit zu tun, wie kann das denn realistisch auch klappen und wie fühlen wir uns nicht nur gut, sondern stellen eben sicher, dass das gemeinte und gewollte Ergebnis auch funktioniert und auch durchaus im Rahmen des ja funktionierenden ja sozialen marktwirtschaftlichen Systems, dass man sagt, man reguliert. Aber irgendwie dürfen Unternehmen da sicherlich dran Gewinn erzielen. Sicherlich muss man auch sagen, jetzt denkt auch mal bitte an die anderen. Das war ja schon ein Glücksgriff, in dieser Situation dieses Unternehmen zu sein. Aber natürlich muss sich auch unternehmerisches Risiko lohnen dürfen. Und da, glaube ich, einen guten Rahmen zu stecken, das ist jetzt die Kunst. Und das eben so zu machen, dass das operativ auch funktioniert. Also da habe ich richtig Respekt vor, dass man sagt wirklich, vor Ort, Produktionsbedingungen, dann hängt ja noch die ganze Logistik dran. Das war ja bei uns auch schon nicht so ganz ohne, den Impfstoff sozusagen an die Bevölkerung zu bringen und sicherzustellen, dass es auch da vernünftig verteilt wird. Also ich glaube, da muss man viel mehr helfen, als mit, also in Anführungsstrichen, einfach mal ein Patent freizugeben. Da ist nicht so richtig viel mitgewonnen.
Ja, da haben Sie bestimmt recht. Das ist ein super komplexes Thema. Und wir haben uns beim ersten Gegenstand schon total verquatscht, was für unser Gespräch spricht. Aber jetzt würde mich doch interessieren, was Sie noch als zweites mitgebracht haben.
Ja, das ist mein Schreiber, mit dem ich seit einigen Jahren, den ich immer mit mir führe. Und der Stift steht für mich für Klarheit, weil ich eine ganz große Freundin davon bin, Klarheit zu schaffen in menschlichen Beziehungen, in komplexen Themen. Und ich für mich kann nur sagen, wenn ich Dinge aufschreiben kann, dann sind sie im Kopf schon mal zumindest ein wenig klarer. Und ich schreibe auch noch ganz viel handschriftlich. Und schreibe Ideen auf Konzepte auch ja so Wochenpläne oder Tagespläne. Und mir hilft es extrem, mich auch zu fokussieren und auch Sachen auszusortieren. Ich denke halt, führen gerade heutzutage ist ja ganz viel auch Komplexes einfach zu machen und dem Team auch mal zu sagen, das machen wir alles nicht. Also das Schöne ist ja, wenn man sich fokussieren kann und wen die Sachen richtig gut macht und auch da mal wirklich visionär ist und dann, aber man kann nicht alles machen, um den Preis, dass anderes halt mal ganz weggelassen wird oder eben nicht so mit voller Energie oder nächstes Jahr oder wie auch immer. Und das funktioniert bei mir immer gut, wenn ich Sachen visualisiere, mir aufschreibe, einfach mache. Und deswegen ist für mich unheimlich wichtig, habe ich auch immer dabei einen Stift.
Und wahrscheinlich das Notizbuch dazu. Gibt es denn, da haben Sie auch ein System, Systematik von Listen?
Ja, das stimmt. Genau, das gibt es auch, beziehungsweise viele.
Gibt's da, haben Sie da auch eine Systematik von Listen? Also, keine Ahnung, die drei Ziele für diese Woche oder drei Dinge, für die ich dankbar bin. Oder, was ich auch spannend fand, mit jemand mal gesagt, dass sie, eine Führungskraft, dass sie am Freitag immer eine Liste macht, what not to do anymore. Also sprich aussortieren, wie Sie es jetzt auch gerade gesagt haben. Klarheit schaffen in dem, was man macht und was man tut. Gibt es bei Ihnen auch so eine Liste oder eine Systematik?
Ja, ja, also ganz viele Listen. Also ich habe natürlich ganz klassisch einen Kalender und dann auch sozusagen, genau, überlege ich mir mal, was macht die Woche jetzt Sinn? Und dann muss man da ja auch, ne, wie beim Fliegen, flexibel agieren und das jetzt doch nicht und das schneller und das später. Und das mache ich dann schon auch am, ich mache meist einen Monat, also ein Jahres-, Monats-, und Wochen- und einen Tagesplan, also ohne jetzt hier als völliger Freak erscheinen zu wollen. Und dann wird das, sagen, ist man ja wirklich völlig flexibel und es kommt immer anders. Und dann mache ich den halt neu, ne? Aber es gibt zumindest mal so ganz grob eine Idee, was so kommt und kommen sollte, meines Erachtens nach. Genau, und dann sehe ich ja sozusagen, oh, heute war es ganz anders und dann mache ich das halt entweder gar nicht oder morgen oder so. Das, was ich mir so vorstelle. Und dann habe ich aber genau auch dieses irgendwie, was will ich nicht mehr machen? Dann habe ich eine ganz tolle Coachin, das schreibe ich mir natürlich auch auf, so die Erkenntnisse, das sind ja meist wenige, aber sehr, sehr gute und gucke das wirklich ab und zu mal an. Denn das ist, finde ich, auch, also je älter man wird, in Anführungsstrichen, man erkennt ja Situationen wieder und nicht jedes Mal neu, das so aufzurollen, sondern manchmal kann man ja auch mal 5 Schritte überspringen und sagen, genau das habe ich mir schon mal überlegt, wie ich das machen will. Und dann kann man da so eine Erkenntnisliste rausziehen. Und dann habe ich auch so, was ich gerne unternehmen will. Das fällt einem ja manchmal ein. Hier würde ich irgendwie gern nochmal schwimmen gehen oder ich möchte jetzt irgendwie dahin fliegen. Das schreibe ich mir auch immer auf. Also ich habe mir auch so einen Sommer, letztes Jahr während Corona, um Ostern habe ich mir so eine Sommererlebnisliste gemacht, was ich sofort mache, wenn es geht. Und das habe ich diesen Sommer auch. Sozusagen die Abenteuerliste. Gibt's alles.
Haben Sie ansonsten auch eine Technik, um Klarheit im Kopf zu bekommen? Immer mehr erzählen ja, dass Sie Yoga machen, dass Sie meditieren. Bei manchen ist es auch einfach nur joggen gehen. Gibt es bei Ihnen so eine Aktivität, wo Sie sagen, das brauche ich, um meinen Kopf klar zu kriegen?
Also einmal wirklich fliegen, ganz doll, wenn man da an nichts anderes denkt. Und jetzt im Sommer schwimme ich total viel. Das, also generell, was draußen mit Bewegung zu machen, das ist gut, also die mir jetzt Spaß macht. Ich war früher, habe ich Leistungssport Mittelstrecke gemacht, deswegen laufe ich auch immer noch ganz gerne. Also ich habe sozusagen rechtzeitig aufgehört, dass ich immer noch ganz gerne laufen gehe. Und was ich auch, wo ich auch ganz irgendwie klar werde und neue Inspirationen bekomme, ist, wenn ich Kunst angucke. Also ich bin schon als kleines Kind mit meiner Mutter immer irgendwie viel in Vernissagen, Ausstellungen, Museen, alles Mögliche gegangen, auch alle Epochen, alles, was so rumhängt sozusagen. Und ich habe das für mich total entdeckt. Ich gehe gern alleine los, aber auch mit Freundinnen und habe da auch so ein oder Freundin, ein paar, die das gerne teilen. Aber das ist das Schöne, da bin ich gar nicht abhängig. Also wenn da keiner Zeit hat oder gerade, dass ich sage, jetzt laufe ich mal alleine los und gucke mir was an. Finde ich schön, das ist sehr inspirierend und da denke ich auch an nicht viel anderes. Ich glaube, dieses sozusagen neue Impressionen zu sammeln, ohne auf die Uhr zu gucken, finde ich toll. Oder eben ja neue, auch so eben sinnliche Erlebnisse. Wenn man irgendwie mal im See schwimmt, das ist ja auch eine ganz tolle Sache, wo man dann eben jetzt nicht denkt, Mittwoch um 15 Uhr steht jetzt noch das an, sondern das ist da erstmal irgendwie unwichtig.
Ja, sehr spannend. Jetzt würde mich noch der dritte Gegenstand interessieren, den Sie mitgebracht haben.
Ja, das ist ein kleiner Spiegel, der nicht für Eitelkeit, sondern für Ehrlichkeit steht. Ich Das habe ich echt lange überlegt, was ich für den Wert Ehrlichkeit präsentieren soll und finde das aber schon, dass man, oder bei mir geht es so, ich gucke gerne in den Spiegel, wenn ich denke, das ist gerade irgendwie alles so ein klar und da ist nichts Unausgesprochenes und da fliegt jetzt nichts rum, was mich belastet oder was ich gern einfach mal klarstellen würde. Und ich bin irgendwie, ja, ich bin gerade ehrlich, A, zu mir finde ich total, also am allerwichtigsten und zu den anderen natürlich auch. Und ich finde auch bei Ehrlichkeit wichtig, dieses, ich mag das Modewort Transparenz nicht so gerne, weil ich auch immer finde, Transparenz um jeden Preis ist nicht gut. Es gibt auch Dinge, die kann man anderen einfach mal ersparen. Und dieses so, ich bin mal ganz transparent und dann können die anderen ja gucken und was sie damit machen. Und ich bin jetzt sozusagen, habe mir die Hände reingewaschen, finde ich schwierig. Ich finde wichtig, sagen, ja, auch bei Diskussionen, wir hatten Klima, wir hatten Menschenrechte, werden ethisches Verhalten, dass Debatten ehrlich geführt werden und eben man nicht so tut, als ob. Das finde ich enorm wichtig und ich glaube auch nur, das ist zielführend. Und dass man eben nicht sagen kann, eben Klimaschutz über alles und alles andere kann hinten ranstehen. Es sind ja immer Abwägungen, die getroffen werden und genau wie Sie es gesagt haben, ganz am Anfang, Werte kollidieren, das ist auch völlig logisch eigentlich, dass es lernt man im Jurastudium im ersten Semester, Grundrechte kollidieren mit die eigenen, mit den Grundrechten anderer und auch verschiedene Grundrechte kollidieren miteinander. Das hatten wir ja auch in der in den Debatten zur Corona-Pandemie mehr als genug, was dafür Rechte und Grundrechte kollidieren miteinander. Und die muss man halt, finde ich, ganz klar und offen auf den Tisch legen und diskutieren. Und teilweise haben einige mehr Entscheidungsbefugnis als andere. Aber das Wichtigste ist mir immer, dass mal grundsätzlich ehrlich alles auf den Tisch gelegt wird. Und das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und dann kann man gucken. Und ich mag auch dieses sehr amerikanische We agree to disagree. Das ist aber in Ordnung, finde ich. Ich mag das Konzept richtig gerne, dass man sagt, das gibt's ja auch in Partnerschaften oder Freundschaften, dass man sagt, bei dem Punkt, we agree to disagree, aber dann ist es auch kein Tabuthema, dann windet man sich nicht, man muss nicht so tun, als ob, das ist übrigens auch für meinen Job enorm wichtig, eben kein so tun, als ob. Und das habe ich auch oft, dass Leute kommen, so, wie soll ich das denn da jetzt hinschreiben oder wie soll ich das denn unserem Vorstand sagen? Aber ich sage, ja, so wie es ist halt, ne? Also das hat noch keinen weitergebracht, wenn wir jetzt 5 Jahre weiter so tun, als ob es so und so sei. Sondern es muss halt mal eine Entscheidung her. Und das alles assoziiere ich sehr stark mit Ehrlichkeit.
Ich fand besonders spannend, dass Sie eingangs gesagt haben, am schwierigsten ist es, ehrlich zu sich selber zu sein. Ich glaube, da ist viel dran. Gab es denn Situationen, wo Sie selber vor dem Spiegel standen und so richtig gemerkt haben, oh, jetzt habe ich mich selbst angelogen? Oder wie kommt man dazu, sich selber zu ertappen?
Ich merke das, glaube ich, wenn ich anfange, total unzufrieden zu sein oder dann auch neidisch auf andere. Und dann merke ich so, dass ich oft selber mir da irgendwelche Durchhalteparolen erzähle. Und das ist ja alles so toll. Und also zum Beispiel jetzt sehr persönlich, mein Vater ist letztes Jahr verstorben und der ist vor 2 Tagen, war sein erster Todestag. Und dann habe ich auch so gedacht, na ja, und das muss ich jetzt irgendwie tough angehen und dann mache ich was Schönes und so und dass man dann aber auch sagt, nee, und man hat da auch ganz schreckliche Gefühle und da macht man jetzt keine Durchhalteparole, sondern lässt sich auch wirklich mal hängen und sagt nicht, wie schön wir die letzte Zeit noch hatten und wie gut, dass ich einen starken Glauben habe, sondern das ist dann einfach furchtbar und das sind auch dann Gefühle, die man nicht einordnen kann, die man einfach, mit denen man schwer umgehen kann und das sind so diese Sachen, denke ich, wo es auch zum Erwachsenwerden gehört, also da ist man ja nie mehr fertig, dass man sagt, ich frame das jetzt nicht nur positiv, sondern das ist jetzt schwierig und im Moment will, kann und mag ich das einfach nicht. Und man sollte vielleicht dankbar sein für dies und das, aber im Moment finde ich es einfach richtig blöd. Und das sozusagen zu merken, wo man dann so in Durchhalteparolen lebt und sag mal sagt, das kann man sich ja auch mal genehmigen, dass man trotz allem und der Dankbarkeit, die man haben müsste, einfach mal so einen Durchhänger hat. Das ist bei mir oft so, dass ich dann denke, ja, dann muss man halt auch das mal zulassen.
Ja, absolut. Den anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, den ich sehr spannend fand, war, also Sie sagten, Man sollte nicht so tun, als ob, und die Debatten ehrlich führen. Wenn Sie so auf die politischen Diskussionen gucken, auf die gesellschaftlichen Debatten, haben Sie das Gefühl, wir haben eine ehrliche Debattenkultur oder ist da viel Show, Kalkül, Egoismen? Wie gucken Sie da drauf?
Ja, da gucke ich schon stark wirklich mit Erstaunen und auch Erschrecken drauf, dass man oft ziemlich buddeln muss, bis man drauf kommt, worum es wirklich geht. Und das finde ich schade. Und man merkt es ja auch oft, wie gut Politiker ankommen, die, also ne, das berühmte Zauberwort authentisch sind, was ja eigentlich, ja, jetzt zitiere ich einen Freund, der so schön sagte, das sollte ja eine Primärtugend, das ist eine Sekundärtugend und keine Primärtugend, nicht korrupt und ehrlich und so weiter zu sein. Und wenn das jetzt immer schon so der große Schlager ist, wenn Politiker eben ja nicht eitel, nicht korrupt, ehrlich, fachlich kompetent sind, toll für diese Politiker, also finde ich auch im Ernst, aber irgendwie, wie weit sind wir gekommen, ne? Dass das sozusagen so hochgejubelt wird und der Rahmen und Auftritt so wahnsinnig wichtig sind und wie man sich da strategisch verhält, in welchem Moment, finde ich schade. Und ich denke, das kann auch kaum noch mehr werden, sondern wird auch wieder weniger werden, weil die Leute auch dessen ziemlich müde sind. Dass man dann sich vorher überlegt, ne, wie kommt das an auf Social Media und welches Thema platziere ich jetzt, damit ich irgendwie gerade die Erste bin oder gerade nicht die Erste. Finde ich schade und bin ich aber insofern positiv gestimmt, als es, glaube ich, vielen so geht. Und das sicherlich auch sich wieder wenden wird, das Blatt.
Meinen Sie? Ich wollte nämlich gerade sagen, gerade Social Media führt ja auch dazu, dass wir sehr, sehr bildlastig sind. Und wenn man dran denkt, wie sich jede einzelne Person versucht, in sozialen Netzwerken darzustellen, das ist ja immer, das blendet ja meistens die negativen Seiten aus. Man fotografiert sich selbst aus einem besonders tollen Winkel. Auf einmal sind alle Menschen hübsch und man denkt, man wäre die Einzige, die nicht so hübsch ist. Das setzt ja ganz viele unter Druck, um jetzt mal bei der ganz oberflächlich zu bleiben. Das sind, glaube ich, aber schon die Themen, die Kinder und Jugendliche ja betreffen. Was macht Sie da optimistisch, dass sich das nochmal ändert? Mein Eindruck ist eher, dass es noch schlimmer wird.
Ja, also mein Optimismus ist eher, dass es irgendwann nicht mehr schlimmer werden kann und dass ja viele auch Jugendliche und jetzt so Trends wieder rausgehen, also aus Facebook und das gezielter nur noch soziale Medien einsetzen, dass auch in Schulen sich die Erkenntnis verbreitet hat, dass man da mal was so auf den Lehrplan setzen sollte. Das ist eher mein Optimismus. Also ich sehe ihn noch nicht so richtig reell, aber ich denke bei ganz vielen Sachen im Leben, wenn es irgendwann, wird es nicht mehr Dollar gehen, dann wird es auch wieder weniger. Das meinte ich eben. Dass ja doch auch viele da sich selber erschrecken oder merken, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Aber so, das wird noch eine Zeit dauern, das glaube ich auch.
Ja, weil ja auch gerade das Thema Hasskommentare, Falschnachrichten, all das ist ja gerade jetzt im Wahlkampf auch ganz, ganz deutlich sichtbar und mich erschreckt das die Stärke dessen schon. Also mir war klar, dass das kommen wird. Irgendwie hat man das ja rational, man hat es in den USA gesehen, aber dass es dann doch auch im deutschen Wahlkampf so eine Rolle spielt, fand ich erschreckend.
Ja, ich auch, ganz stark. Und wie doll dann also wirklich Themen und Debatten in den Hintergrund treten. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Digitalisierungsphänomen. Leuten direkt was ins Gesicht zu sagen, da haben ja viele gar keinen Mut zu. Und das mal so eben wirklich so rauszuhauen, da wird die Hemmschwelle ja immer, wirklich immer geringer. Und auch mit Vokabular, das habe ich kaum im passiven Wortschatz, also wo man sich wirklich erschreckt über diese völlige Ungehemmtheit, das geht mir ganz genauso, ja.
Braucht es denn neue Regeln oder wie könnte man das besser gestalten? Im Moment ist es ja so ein bisschen auch ein rechtsfreier Raum, ne? Man kann es kaum nachverfolgen, einfach weil es zu viel ist an der Masse und diverse andere Gründe. Aber brauchen wir da irgendwie, weiß ich nicht, ein neues Regelwerk, ein digitales Grundgesetz, whatever?
Ich glaube auf jeden Fall schon mal ganz doll, sagen die Angebote von Schulungen, von wirklich Lernen und also sagen wie der digitale Führerschein. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass da viele sagen durch den digitalen Raum geistern, ohne sich dessen zu bewusst sein, was auch anders ist. Das haben ja viele dann mit Wucht bemerkt, als irgendwie diese ganzen Meetings da und Teamführung und so weiter völlig auf digital umstellen mussten. Erstmal, genau, weil es einfach nicht anders ging und Reisen nicht möglich war. Und das fand ich, ist auch sehr unterschiedlich gut gelungen. Wir machen bei uns im Unternehmen, bauen wir gerade ein Corporate Digital Responsibility Rahmenwerk auf. Und das Gute ist, deswegen bin ich auch so ein bisschen optimistisch, dass die Leute das selber merken. Und wir haben jetzt so verschiedene Arbeiten, also wir haben eine Digital Ethics Charter, so eben Prinzipien, wie man in den verschiedenen digitalen Kanälen und Aktivitäten sich verhalten sollte. Und das dann natürlich, also man braucht ja keine neuen Werte, man muss aber die Werte, die man hat, gut übertragen und diesen Transferschritt, glaube ich, packen viele noch gar nicht so. Oder ist es halt weniger greifbar, was da eigentlich gerade in Rede steht an Wert. Und es geht, genau, es geht halt schneller alles und es ist weniger sicht- und fühlbar. Und ich denke, da Bewusstsein zu schaffen, also einmal für das sozusagen rein Ethische, aber auch das Handwerkliche, was passiert da eigentlich gerade? Und oh, jetzt ist es raus und jetzt kriege ich es auch nicht wieder zurück. Ich glaube, diese beiden Komponenten, einmal wirklich handwerklich mit digitalen Medien umzugehen, das ist ja wirklich einfach Hardware und Software und Handwerk. Und dann aber auch, was mache ich da gerade kommunikativ? Und was setze ich da sozusagen in die Welt? Also sprechen lernt man ja eben und laut und leise und was man zu anderen sagen sollte und nicht, wenn man ein Kind ist von seinen Eltern. Und hier sind ja viele so völlig autodidaktisch unterwegs und machen einfach mal, was geht. Und das ist, glaube ich, das die größere Gefahr. Dieses so, jeder fummelt da halt rum und das geht ja so einfach vermeintlich und man versucht es dann einfach mal. Und da muss, glaube ich, richtig viel fortgebildet werden, denke ich. Also sozusagen handwerklich und wertebasiert. Das ist so meine Einschätzung.
Wunderbar. Dann würde ich an der Stelle sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Tag.
Ja, ich danke auch. Hat ganz viel Spaß gemacht und ebenfalls einen schönen Tag noch.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.